Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern und gleichzeitig auch zur letzten Folge Lästerschwestern, zumindest mit mir, denn die Lästerschwestern werden künftig ohne mich weitergehen. Robin Blase hat, der macht jetzt ein Solo.
Also, ich mache einen Solo-Podcast.
Ja, es ist wie damals bei den Beatles, es ist wie damals bei, nennen wir noch eine Band? Die sich getrennt
Tokio?
Hat.
Nein,
Tokio Hotel.
Die sind, glaube ich, noch zusammen.
Wer hat sich denn getrennt?
Wie bei siamesischen Zwillingen, die getrennt werden. Einer überlebt und macht dann alleine weiter. Warum das so ist, das werden wir später. Wir haben uns überlegt, ich hatte auf Instagram ja schon um Fragen gebeten. Das klären wir am besten nachher. Wir wollen vorher aber diese letzte gemeinsame Folge dafür nutzen, nochmal schöne Themen zu besprechen.
Ja, wir haben eine Menge schön, also weiß ich gar nicht, ob sie so schön sind. Also das erste Thema ist gar nicht mal so schön. Und zwar, es gab einen großen Skandal um Lara Loft und einen Fan, eine große Streamerin. Dann wurde die Corona-Demo in Berlin abgesagt. Deswegen heute nochmal eine schöne Gelegenheit, über die ganzen Verschwörungstheorien zu reden. Ja. Dann ist auch eine große Frage, was Rezo eigentlich dazu meint. Ja. Und es gibt noch so ein paar kleinere News. Unter anderem wurde das Verfahren gegen JP Performance eingestellt. Da hatten wir hier drüber gesprochen. Das ist ein kleines Update. Der ist viel zu schnell gefahren. Bevor wir aber zu diesen Themen kommen, haben wir heute ein Werbeplacement, was nicht bezahlt ist. Wir machen das aus Liebe.
Aus Liebe zu Knochen.
Ja. Und zwar Hashtag Werbung für das Museum für Naturkunde Berlin. Und zwar ist das ein neuer Podcast namens Beats and Bones von diesem Museum. Und da geht's um Umwelt und Natur. Und David, ich lese dir jetzt mal die Beschreibung von einer Folge vor. Und dann wissen, glaube ich, auch alle, warum du beim Lästerschwestern gehst, weil du hörst ab jetzt nur noch diesen Podcast.
Ja.
Eine Folge hat die Beschreibung, warum hat der Gorilla Bobby eigentlich so einen kleinen Penis?
Ja, jetzt kann ich es ja sagen, Robin. Ich bin der Moderator vom neuen Beats and Bones Podcast.
Das stimmt nicht. Ja, wer hat den größten Hoden und treibt es am häufigsten? Und warum fällt dem Oktopus ein Arm ab, wenn er verliebt ist?
Ja.
Wusste ich nicht, nee, was das passiert.
Wusste ich auch nicht.
Also
quasi so unnützes Tierwissen oder was kann ich da?
Es ist schon wichtiges Tierwissen. Also es geht ja auch so ein bisschen, das war jetzt so die Sexfolge. Es gibt noch eine andere Folge, da geht es tatsächlich mehr so um das Klima und
die sind so thematisch eingeteilt.
Das Ende der Welt.
Okay.
Genau, da sind also über 200 ForscherInnen arbeiten und forschen wohl in und um dieses Museum herum. Und die teilen ihr Wissen da drin. Und man kriegt halt auch so einen Einblick, den man halt in dem Museum normalerweise nicht bekommt. Also du kannst ja auch ins Museum gehen und dir irgendwelche Exponate da angucken. Aber in dem Podcast kannst du halt auch mal hinter die Kulissen gucken und ein bisschen mehr dazu erfahren. Finde ich ein sehr schönes, sehr spannendes Thema. Wie gesagt, Beats und Bones. Und ihr könnt ihn als Podcast hören, überall, wo es Podcasts gibt, hier auf Spotify, wo auch immer ihr unterwegs seid. Ja.
Letzte Woche hatten wir als Thema sexuelle Belästigung. Das ging heiß her dann noch online. Ich habe da auch gesehen, KuchenTV heute bei Instagram ein Bild gepostet mit ApoRed, wo ApoRed ihn von hinten an der Schulter packt und massiert. Und mit der Caption, guck mal, er macht es nicht zum ersten Mal. Und da ist dann sogar die Community von KuchenTV, die ja schon von ihm viel gewohnt ist, hat dann runtergeschrieben, sag mal, wie kann man sich denn bei dem Thema wirklich noch vergreifen? Und dann kommt man hinterher wieder mit schwarzem Humor oder so, weil das halt einfach nicht lustig war. Aber wir hatten auch ganz viel Feedback dafür zu bekommen. Diese Woche geht es um ein sehr ähnliches Thema, nämlich Stalking. Und es ist witzigerweise, oder eigentlich witzig ist das falsche Wort, ich habe das jetzt zum zweiten Mal sogar mitbekommen. Wir reden jetzt über Lara Loft, aber ich hatte das gelesen auch von einer anderen Streamerin vor, glaube ich, etwa einer Woche, schrieb Vela, das ist eine Twitch-Streamerin, die auch schrieb, dass sie über Jahre, glaube ich, von einem Stalker irgendwie verfolgt wurde und jetzt endlich irgendwie so eine einstweilige Verfügung hat durchsetzen lassen, damit er sich ihr nicht mehr nähern darf. Das scheint also ein gängiges Ding zu sein bei weiblichen Streamerinnen, habe ich so, ehrlich gesagt, aus Deutschland noch gar nicht gehört.
Wir hatten das bei Kelly Mrs. Vlog war das immer ein größeres Thema, die natürlich jetzt nicht als Streamerin, sondern eher als YouTuberin das erfahren hat und bei der es ja auch ganz, ganz schrecklich war. Bei Lara ist das jetzt so ein bisschen ähnlich. Um die Story jetzt mal so zu erzählen, wie sie quasi bei uns aufgetaucht ist, nämlich eigentlich erst über Twitter passiert. Also
Lara hat, glaube ich, einen Brief geteilt.
Genau, Lara hat quasi ein Statement abgegeben und musste sich quasi rechtfertigen für diese Situation, was ich echt skurril finde. Und zwar, es ist wohl so, es gibt bei ihr einen User, dessen Namen sagen wir jetzt nicht, der hat ihr Donations geschickt, so wie viele das auf Twitch ja machen. Man kann ja Twitch-Streamern gerne mal irgendwie Geld spenden, kann da Subscriber werden und so weiter. Und hat die dann aber irgendwann noch angefangen, wohl Blumen zu schicken nach Hause, was schon wieder ein bisschen seltsam ist. Aber es gibt ja auch viele Twitch-Streamer, die irgendwie eine Postbox haben, dass man denen irgendwie Pakete schicken kann. Viele YouTuber haben das ja auch und machen dann sogar Unboxing-Videos
dazu. Sie ist doch, glaube ich, ich glaube, sie ist bei Second Wave gelistet. Wahrscheinlich kommen die Blumen dann
vielleicht da an. Vielleicht gehen die ans Management hoffentlich nicht zu ihr direkt nach Hause. Das wäre auch ein bisschen creepy. Und ja, manche haben ja auch irgendwie Amazon-Wishlists oder irgendwie solche Sachen, wo Leute halt sagen können, hey, ich finde dich und deinen Content geil, ich möchte irgendwie eine Freude machen hier, mach mal. So, deswegen ist das mit den Blumen vielleicht schon ein bisschen so heimlicher Verehrer-mäßig, aber jetzt auch trotzdem nett, jeder freut sich über Blumen, cool. Da hat sie sich wohl auch sogar noch für bedankt. Aber dann wurden es immer mehr Briefe, es wurde immer klarer, dass der eigentlich irgendwelche Absichten hat und jetzt nicht einfach nur ein sehr dankbarer Fan ist, der ihre Streams einfach gerne wegen ihrem Entertainment-Value guckt. Und dann hat sie angefangen, alle Donations von ihm zu sperren und hat auch die Post von ihm wohl wieder zurückschicken lassen. Das ist zumindest jetzt das, was sie dazu sagt. Und er hat dann aber angefangen, wohl sogar Laras Freunde, also Leute, die sie privat kennt und mit denen sie Privatzeit verbringt, irgendwie zuzutexten. Und ja, dann hat sie sich irgendwie dazu geäußert und gesagt, hey, wenn Streamerinnen irgendwie streamen, heißt das nicht, dass sie in euch verliebt sind. So einfach nur ihre pure Präsenz im Internet und der Fakt, dass sie ihnen Geld und irgendwie auch Sachen schicken könnt, heißt nicht, dass da irgendwas funkt oder so. Also weil wir auch, ich meine, das ist, Streamer bedanken sich natürlich dann auch gerne mal überschwänglich, wenn irgendwie irgendjemand viel Geld schickt, weil das ist eine Menge Geld. So. Und das kann natürlich irgendwie so dieses, vielleicht auch dieses Gefühl auslösen, oh, sie mag mich jetzt ganz besonders, weil sie fand meine Nachricht ganz besonders toll oder sowas.
Und man muss ja auch sagen, die meisten sind ja auch super vorsichtig geworden. Ich glaube, Twitch hat ja sowieso was dieses Booby-Streamer-Ding unterbunden, indem man sehr genau darauf aufpassen muss, was man anzieht. Aber die meisten wollen das ja schon allein deshalb für sich auch, weil sie sich A, schützen wollen, weil sie B, auch ernst genommen werden wollen als weibliche Entertainerin. Ne? Du willst ja nicht nur geguckt werden. Es gibt zwar Leute, so Belle Delphine war ja so ein Beispiel, die halt nur mit so Erotik-Content dann quasi auffallen möchte. Aber die meisten wollen das ja eben nicht. Und da hast du dann auch immer wieder so die Leute, die nur reinkommen und zu sagen, geile Titten oder geil, ne? Ich habe das geguckt, hatte jetzt die letzten Wochen immer mal wieder einen Stream geschaut, wo das die ganze Zeit auch so ist. Du hast so schöne Augen. Ne? Und es wird dann natürlich gepflegt überlesen von den meisten so. Aber wenn du gar nichts mehr machen kannst, weil du überall zugebombt wirst, das ist dann das. Was zur Hölle?
Also ich frage mich auch, was sind das für Menschen?
Ja, ich finde es auch so schade, dass du offenbar musst du einen Stream mit den Worten beginnen. Hallo Leute, hier ist wieder eure, ich bin übrigens unfickbar oder so. Anders kann ich mir nicht. Also was sollst du sonst? Oder
zumindest nicht. Also nur weil ich streame, heißt das nicht, dass ich mich plötzlich jetzt spontan in irgendjemanden aus dem Chat verliebe. Ja. Also ich weiß auch gar nicht, was für Menschen oder wie. Ich glaube, das sind einfach Leute, die wahrscheinlich sehr einsam sind und ich weiß, denen so wo das so der einzige Kontakt ist, dass du denkst, ich schreibe jemanden eine Nachricht unter Hunderten, Tausenden und dann wird sie sich in mich verlieben und mit mir eine Beziehung anfangen, weil ich ihr irgendwie Geld geschickt habe oder sowas.
Das ist der Fickmeister 98, der hat aber nett geschrieben. Und der hat sogar ein Smiley benutzt. Es gibt ja dieses Wort, das hatten wir letztens bei den Jugendworten, dieses Simp.
Simp,
das ist ja tatsächlich so ein Ding, und das spielen auch ja viele mit. Weil das ist so ein bisschen wie das Widersprüchliche daran, dass auf der einen Seite irgendwie so gesagt hat, hey, ne, bis hierhin und nicht weiter. Aber dann irgendwie, dann doch irgendwie so mit dieser Rolle gespielt wird, wo Männer quasi zum Lakaien für die Dame werden und sich dann, die sich dann irgendwie die Amazon-Wishlist leer kaufen lassen und so. Und das, ich weiß es nicht. Und es ging noch weiter, dieses Ding, weil dann auf Twitter so ein Kleinkrieg passierte. Genau,
weil der Grund, warum sie dieses Statement überhaupt gemacht hat, ist nicht, weil dieser Typ nicht aufgehört hat, sondern der Grund, warum er nicht aufgehört hat. Und das ist eine super skurrile Story, denn ihr wurde jetzt unterstellt, und deswegen hat sie sich dazu geäußert, sie würde mit den Gefühlen ihrer Follower spielen.
Indem sie was macht? Streamt?
Ja, oder halt, indem sie halt nicht klar genug eine Grenze zieht oder, und das, ich finde das überhaupt, also ich finde das so skurril, dass überhaupt irgendjemand jemandem vorwirft, du hast im Stream gezwinkert. Und deswegen wusste ich, du bist in Wirklichkeit für mich verliebt. Also,
aber
es scheint anscheinend eine riesige Gruppe an Menschen zu geben, die denken, es gibt eine große Menge oder vielleicht sogar alle Streamerinnen da draußen, die Twitch als Ersatz für Elite-Partner nutzen oder für Tinder. Also, es ist so meine Art und Weise, coole Männer kennenzulernen. Also,
ich glaube, im Chat kann man sich durchaus kennenlernen. Ich habe das, glaube ich, ja immer mal wieder erzählt, dass meine Schwester über World of Warcraft alle ihre Männer
kennengelernt. Ja, aber es gibt auch Leute, die haben sich über irgendwelche Community-Discords kennengelernt und so.
Aber überleg also dir mal, geh doch mal einen Schritt weiter. Also, wenn du jetzt schon, wenn es heißt, so, sie hat sich nicht genug abgegrenzt, wie ist der nächste Schritt? Sie geht in den Bäcker rein und sagt so, Leute, ich will ein Brötchen kaufen, aber nur damit ihr es wisst, ich bin nicht zu haben. So, oder wenn sie in die U-Bahn reingeht, sorry Leute, ich steige hier nur ein, bitte nicht keine Blumen schicken oder so. Also muss sie sich dann überall abgrenzen oder was? Das ist echt
Es ist sehr skurril. Die Situation, ich glaube, dieser Vorwurf an sie kam aber auch, weil sie tatsächlich nicht mal dafür verantwortlich war. Sondern was passiert ist, es ist wohl in dieser Community oder zumindest unter einem Community-Mitglied oder irgendeinem anderen sehr aktiven Twitch-Zuschauer namens Rollifahrer Mike aufgefallen, dass dieser betroffene Stalker hier traurig ist. Traurig ist über die Situation, dass Lara ihn nicht liebt und hat daraufhin gefälschte Briefe im Namen von Lara an diesen Stalker geschickt, um ihm Hoffnung zu machen. Das hat aber natürlich dafür gesorgt, dass dieser Stalker dachte, oh Gott, sie liebt mich wirklich. Ich muss ganz viel weitermachen, weil es funktioniert.
Ja.
Und das hat dafür gesorgt, dass es halt immer schlimmer wurde. Und jetzt ist dieser Rollifahrer Mike halt öffentlich von Lara und auch von ihren echten Freunden, ich glaube von anderen Streamern auch, richtig krass angegriffen worden dafür, dass er gemacht hat. Und dann hat er angefangen, sich dafür zu rechtfertigen, dass er gesagt hat, hey, ich habe mir vor allem Sorgen um den Typen gemacht. Damit er von ihr loskommt, habe ich diese Briefe geschickt. Es macht irgendwie keinen Sinn. Und dann hat ja auch irgendwie ein Freund von Lara geantwortet, der Dr. Gork. Ein Freund hätte gesagt, vergiss die Alte, finde eine nette Frau, die dich zu schätzen weiß. Und stattdessen hast du ihr gefälschte, hoffnungsschürende Nachrichten im Namen von Lara verfasst, die dazu geführt haben, dass er sich weiter reinsteigert. Also die Situation ist richtig crazy. Diese Nachrichten, was er genau geschrieben hat, sind auch bisher wohl noch nicht öffentlich. Also die ganze Situation ist skurril. Und er rechtfertigt sich zumindest damit, dass er sagt, ja, warum hat Lara denn nicht die Polizei angeschaltet, wenn das ein Stalker war? Hätte sie doch die Polizei einschalten müssen.
Sie sagt, dass sie sich zumindest hat von der Polizei beraten lassen.
Genau, sie haben wohl tatsächlich mit ihr telefoniert auch. Und dieser Rollifahrer Mike muss noch dazu sagen, der ist generell wohl ein seltsamer, stranger Typ. Wir haben so zwei andere Sachen noch gefunden. Und zwar ein Post von ihm jetzt aus dem November, ich glaube von letztem Jahr, wo er behauptet, Gigabyte, die Grafikkartenhersteller, hätten ihn gesponsert und bedankt sich für ein Placement. Dann interagiert er tatsächlich mit denen und die sagen so, hey, haben wir nicht. Warum behauptest du das? Und er so, doch, seid ihr euch sicher? Und die so, ja, wir sind uns sehr sicher. Wir haben dich nicht gesponsert. Und es gab noch einen anderen Fall, deswegen kann ich diesen Namen tatsächlich. Gronkh musste sich, ich glaube, letztes Jahr von ihm distanzieren, weil es schwere Vorwürfe gab. Er hätte als Mod bei Gronkh irgendwie Community-Mitglieder belästigt. Und dann hat aber Gronkh eben geschrieben, der wäre gar kein Mod gewesen. Also die ganze Situation war so ein bisschen undurchsichtig.
Okay.
Deswegen keine Ahnung, was da die Situation ist. Aber der ist auf jeden Fall nicht unbekannt in dieser Streamer-Community. Okay. Und das macht diese ganze Situation halt wirklich noch skurriler. Also deswegen, ich glaube, man kann eigentlich gar nicht mehr dazu sagen, außer egal ob was für ein Geschlecht oder sexuelle Orientierung, hört auf, Leuten im Internet zu schreiben.
Nachzustellen. Also, man kann ja Leuten schreiben, aber ich habe das noch nie verstanden. Es vergeht kein Tag auf Twitter, wo nicht diese typischen Nachrichten kommen. Eine Frau wird in den DMs angeschrieben. Hallo, Schöne, wollen wir mal einen Kaffee trinken? Dann sagt sie, nee, sorry, kein Interesse. Und dann, du Fotze, was fällt dir ein? Weißt du nicht, wer ich bin? Und ich denke so, ey, was, also wie geht das draußen auch so? Gehst du so im Club auf jemanden zu und rennst dann so
vielleicht,
Arme wedelnd davon? Die hat mich nicht zum Kaffee eingeladen. So, ich verstehe das nicht. Und ich letzte Woche hatten wir im Forum auch die Diskussion, das ist hier zu viel, weil wir sexuelle Belästigung gegen Frauen. Und dann hieß es so, wir hätten unterschlagen so ein bisschen, dass ja auch Männer sexuell belästigt werden. Ja, wissen wir, aber in diesen expliziten Beispielen geht's halt ganz häufig darum, ne, muss man sagen. Und hier sind wieder sehr konkrete Beispiele, wo sich eben Männer nicht zurückhalten können und da nicht in der Lage sind, irgendwie Grenzen einzuhalten, die, ich weiß nicht, das sollte doch Konsens sein, den man gar nicht mehr besprechen muss. Das sagt doch soziale Intelligenz, sollte einem das ja, doch schon sagen.
Ging jetzt gerade tatsächlich auch, ich glaube, letzte Woche habe ich das auch gesehen, im internationalen Twitch-Bereich in der Nachricht rum, und zwar hatte da jemand sich, ich weiß nicht, ob das von so einem Relationship-Advice-Tweet oder Reddit oder sowas war, und da meinte auch jemand, hier ist eine Twitch-Streamerin oder irgendeine Influencerin, ich glaube, es war auch Twitch, ich finde die richtig heiß, ich finde die toll, ich weiß nicht, wie ich sie treffen soll, ich habe herausgefunden, ich glaube, es war eine Real-Life-Streamerin, und die streamt sich immer beim Fitness.
Okay.
Und er hat quasi reverse-engineert, basiert auf den Streams, wo dieses Fitness-Center ist.
Oh, weia, ey.
Und hat dann quasi so ein Advice-Thread gepostet von mir, ja. Hey, könnt ihr mir helfen? Ich würde gerne einen Job annehmen in einem von den Nutrition-Boost-Shops, so, wo man halt sich so Proteinpuder kaufen kann. Das ist neben dem Fitnesscenter. Ich bin mir sehr sicher, dass sie da auch hingeht. Ich würde da gerne arbeiten und sie so kennenlernen. Könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich irgendwie diesen Job bekomme oder sowas?
Schlimm.
Und also, what the fuck? Also, du willst jetzt wirklich irgendwie durchs Land ziehen, einen Job annehmen, ja. Einen unterbezahlten Job irgendwo in irgendeinem Ding, einfach nur, um die Chance zu haben, irgendeine Frau, die du im Internet mal gesehen hast. Also, ich weiß auch nicht, ob romantische Komödien in den 90ern irgendwas völlig falsch gemacht haben, weil das wäre tatsächlich die Storyline von irgendeiner Adam Sandler romantischen Komödie oder sowas.
Aber sie eine sehr verquere, genau. Aber also ich
er muss im Fitnesscenter trainieren, weil seine Traumfrau da lebt, die er über Twitch gesehen hat. Das mal. Netflix zahlt dafür 250 Millionen.
Ja, so toxische, romantische Komödien. Das geht so wie dieser Passengers-Weltraumfilm, wo er sie auf irgendwie
sie aufweckt, weil er sie süß findet.
Ja, ganz übel. Aber es gibt ja, das finde ich immer so interessant, ne? Es gibt ja ganz viele Streamerinnen, die auch tatsächlich dieses Spiel so ein bisschen spielen, dass sie Single sind und dadurch quasi ja, greifbarer wirken, nahbarer wirken. Wir hatten ja, ich glaube, den Fall auch erwähnt von Pokimane.
Genau, da gab's ein Video von Leafy ist hier. Das ist so ein ganz
hatten wir ja auch ein paar Mal.
Ganz berüchtigter YouTuber, der in der Vergangenheit immer wieder sehr so krasse Anschuldigungsvideos gemacht hat.
War das nicht auch der gegen kurz gesagt geschossen hatte?
Nee, das ist jemand anders gewesen. Okay. Kann sein, dass der auch irgendwas dazu gemacht hat, aber das war Coffee Break. Aber es ist auf jeden Fall, hat der jetzt auch lange Zeit pausiert, dann hat er dieses Pokémon-Video gemacht, wo er quasi vorwirft, sie hatte einen Freund und das quasi auch so als krasse Anschuldigung in den Raum stellt. So, was fällt dir ein, als Twitch-Streamerin einen Freund zu haben? Das ist ja mal Betrug mal 1000. Und daraufhin hat Pokémon tatsächlich eine Auszeit genommen, hat erstmal pausiert, weil es wohl so krass abging. Die hat wohl Abonnenten verloren. Ja,
ganz schlimm
war sogar. In den Trends war das Thema Pokimane, Boyfriend. Und in diesem Leafy-Video, das war relativ lang, da waren noch mehr Anschuldigungen drin. Und sie hat jetzt tatsächlich ein Entschuldigungsvideo gemacht, wo sie sich unter anderem quasi auch dann dazu genötigt gefühlt hat, sich zu äußern, warum sie denn nicht sagt, ob sie einen Boyfriend hat oder nicht. Und sie sagte, das ist einfach mein Privatleben. Ja, ich möchte das nicht öffentlich machen.
Als ob sie das müsste auch.
Also Leafy ist tatsächlich von YouTube jetzt gebannt worden.
Ach krass.
Die haben den Account gelöscht. Ja.
Komplett gelöscht?
Ich glaube, komplett gelöscht,
heftig.
Ja. Unter anderem, weil das auch nicht das erste Video war in die Richtung, wo es halt um Harassment jetzt ging. Wo man das Gefühl hatte, hey, ihr, du greifst hier irgendwie jemanden richtig krass an. Also das ist die Story zu dem Thema. Eine weitere Sache, die hier gecancelt wurde, nicht nur Twitch-Streamerinnen werden gecancelt, sondern auch Corona-Demos.
Nein.
Die werden abgesagt. Und das ist ganz schlimm für Attila Hildmann und Xavier Naidoo. Wir wollten es einfach noch einmal machen, weil es einfach, wir haben es jetzt lange aus bewussten Gründen, haben wir diese ganzen Telegram-Sachen nicht mehr erwähnt. Aber
ich wohne ja, habe ich ja schon mehrfach jetzt gesagt, so in der Nähe des Hauptbahnhofs. Und wenn ich da vorbeigehe, es gibt so die speziellen Tage zu speziellen Uhrzeiten, da siehst du dann die speziellen Leute in ihren speziellen T-Shirts mit ihren speziellen Flaggen und sehr speziellen Frisuren auch. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt einen Friseur, der nur Vollidioten bedient und die dann auf die Corona-Demos schickt. Und die sitzen dann irgendwo da, natürlich meistens da auf dem Feld vom vom Reichstagsgebäude oder direkt am Platz, am Vorplatz vom Hauptbahnhof. Es ist immer sehr schön. Wie gesagt, ich hatte mich ja einmal da vorgestellt. Es ist schön, dazu zu hören. Jetzt geht's dann leider nicht mehr. Warum wurde die Demo denn abgesagt?
Also bevor wir das machen, also Demos, dass Demos abgesagt werden, ist nichts Neues. Und das ging auch schön auf Twitter rum. Es gab nämlich von der Bild-Zeitung zwei schöne Überschriften zu dem Thema. Nämlich einmal gab es eine Gedenkdemo in Hanau. Ich glaube, da war jetzt der Jahrestag von diesem Anschlag. Und da hat Bild einfach nur eine Überschrift gepostet, wegen Corona Gedenkdemo in Hanau abgesagt. Was haben sie jetzt dazu gesagt, dass die Demo, das war ja eine Demo in Hanau, wo man halt vielleicht davon hätte ausgehen können, dass die Leute auch sich an die Maßnahmen halten. Nur bei der Corona-Demo, da haben die ja schon letztes Mal bewusst sich nicht an die Maßnahmen gehalten und auch mit Ansage jetzt gesagt, sie würden es wieder nicht machen. Und was sagt die Bild-Zeitung dazu? Inakzeptabler Angriff auf eines unserer höchsten Grundrechte. Also es ist richtig krass, wie auch die Bild sympathisiert mit diesen Verschwörungstheoretikern.
Ja, aber das ist ja schon
Die AfD dann natürlich auch, haben auch wieder was dazu gepostet. Und jetzt muss ich mal sagen, so, was sind das für Leute, mit denen die Bild-Zeitung und die AfD, eine Partei, die im Bundestag sitzt, geil finden? Unter anderem Xavier Naidoo, der im Zuge vor dieser Demo schon gesagt hat, weil es gab ja schon mal so eine Demo, auch hier in Berlin. Und da haben die Veranstalter behauptet, es wären 1,3 Millionen Menschen da gewesen, während die Polizei so meinte, so, das waren unter 20.000.
Ja.
Und jetzt hat aber Xavier Naidoo die Begründung, warum es so aussah, als wären weniger Leute da gewesen. Und zwar hat die Bundesregierung getrackt anhand der Handys, wie die alle nach Berlin gepilgert sind und haben dann die Autobahnen gesperrt. Und deswegen standen 500.000 Demo-Teilnehmer im Stau und konnten nicht auf die Demo gehen. Ja. Und jetzt hatte er die Lösung.
Ja.
Und zwar hat er jetzt im Zuge, bevor das abgesagt wurde, hat er gesagt, wenn ihr zu der Demo kommt, dann wickelt vorher euer Handy in Alufolie ein oder steckt es in eine Chipstüte. Das funktioniert auch. Ich habe selber getestet. Ja. Und meine Theorie ist jetzt, dadurch, dass er das öffentlich gemacht hat, hat die Bundesregierung gesagt, scheiße, wenn die alle ihr Handys in Alufolie einwickeln, dann sind wir machtlos, wir müssen die Demo absagen. Ja. Das okay, also aufhören mit den Verschwörungsmythen. Aber das ist jetzt gerade die Situation. Natürlich rasten die jetzt völlig aus. Attila Hildmann hat irgendwie zu so einem Sturm auf Berlin. Also es ist nimmt
auch wieder so bewusst mit Vorsatz im Auftrag von Rothschild und Gates. Ja. Und
das ist alles, das sind die Leute, wo die Bild sagt, das sind doch unsere Grundrechte. Ja. Also sie haben ja recht, ja. Tatsächlich ist Versammlungsfreiheit und Demos ist eine wichtige Sache. Aber zu sagen, okay, pass auf, wir sagen hier die eine Demo zum Gedenken ab und wir sagen aber auch die andere Demo ab, weil die bewusst sagen, dass sie ohne Maske und ohne Abstand da rumlaufen werden. Wir schützen damit einfach
was alle. Ich bin gestern an der Bild vorbeigelaufen in der Tankstelle und die Schlagzeile war da, so können sie die Corona-Gelder abschöpfen. Und ich dachte so, also da ist es dann okay, sich auf den Staat zu verlassen. Ne? Also erstmal werden die Grundrechte eingeschränkt, das ist scheiße. Man muss Masken tragen, das ist scheiße. Wenn es dann aber Geld gibt, Hilfegeld, dann schnell abschöpfen gehen. Ich dachte so, wer empfiehlt denn in so einer Krise so irgendwie jetzt da den Sturm auf den Staat und zu sagen, die nehmen wir jetzt erstmal aus. Das ist so ein Ekelmagazin. Ich könnte jedes Mal kotzen. Das ist
einfach richtig schlimm. Ja, vor allem was ja auch dafür Verschwörungstheorien wieder zusammengemischt werden. Ich glaube, die Forderung von Attila Hildmann war jetzt, dass die Demo-Teilnehmer trotzdem nach Berlin gehen sollen. Ja. Und dann sollen die ganz schnell zur US-Botschaft rennen und zur russischen Botschaft, damit die Deutschland befreien. Oh Gott, vom BRD-Regime und endlich einen echten Friedensvertrag aufsetzen. Also da kommen jetzt noch so Reichsbürger-Sachen mit rein. Das ist wirklich.
Aber was ich mich die ganze Zeit frage, was hält Rezo eigentlich davon?
Das ist ja die Frage. Deswegen,
ist die Frage.
Rezo Music, was denkst du eigentlich dazu? Das war letzte Woche das Meme der Woche. und zwar hat das Handelsblatt einen Artikel veröffentlicht mit dem Titel Influencer zum Insolvenzer. Influencer zum Insolvenzer. Oh Gott. Finanzämter nehmen Social Media Stars in den Fokus. Also
das, was wir im Grunde hier schon besprochen hatten.
Ich glaube tatsächlich, dass das sozusagen der Fokus war, ja. Dass sie meinten, hey, guck mal, das Finanzamt hat hier diesen Leitfaden veröffentlicht. Und in diesem Leitfaden steht halt auch drin,
dass man Steuern zahlen muss.
Dass man Steuern zahlen muss. Ja, dass man aber auch Steuern zahlen muss halt für Geschenke. Also wenn zum Beispiel ein
hier steht es ganz konkret, im Artikel steht, wer über Jahre hinweg immer wieder Produkte zugeschickt bekommt oder Hotels nutzt, ohne dafür etwa Umsatzsteuer abzuführen, für den kann es ein schmerzhaftes Erwachen geben, sagt Steuerexperte Jens Mansholt.
Genau, also das ist so ein bisschen das Thema, dass eben Influencer-Tipp hier an alle, die zuhören, auch ihre geldwerten Leistungen auch irgendwie mit angeben müssen.
In diesem Artikel wird Rezo nicht ein einziges Mal erwähnt.
Nö. Nee. Es geht ja auch nicht um ihn, es geht ja generell einfach um das Thema Steuern. Ja. Aber, und das war so ein bisschen das Meme, offensichtlich gibt es immer noch eine große Anzahl an Menschen, eine große Anzahl an Politikern und Journalisten gehören da meiner Meinung nach dazu, die aber sicherlich auch einfach andere Leute, andere Boomer, die der Meinung sind, Rezo wäre der einzige Influencer auf der Welt. Und wenn irgendwas mit Influencern passiert, muss man Rezo tweeten. Deswegen war der Tweet von dem Redakteur, der diesen Artikel geschrieben hat, hat den Artikel gepostet mit dem Titel und dann, was meint at Rezo Music dazu? Da hat Rezo auch gemeint, was soll ich dazu meinen? Warum?
Aber das machen die ganze Zeit, ja.
Und er soll sich dazu äußern. Und daraus ist halt so ein riesiges Meme geworden, wo dann wirklich ganz YouTube und Twitch Deutschland haben sich vereint. Und das fand ich sehr schön. Das tut mir sehr leid, Rezo, war wahrscheinlich nicht möglich für ihn, Twitter zu nutzen an dem Tag. Ja. Aber alle haben angefangen, ihn einfach in jedem Tweet zu taggen. So, was meint ihr eigentlich dazu? Ja. Also hier zum Beispiel von Revi.
Der hat das, glaube ich, so ein bisschen losgetreten. Und dann haben andere so mit angefangen. Also Hand of Blood schrieb zum Beispiel, wegen der inneren Trockenheit gibt es in diesem Sommer extrem viele Wespen. Was meint Rezo-Musik dazu? Stay schreibt, ich war im Krankenhaus, aber jetzt geht es mir besser, weil Medizin und Diagnostik wirklich weitreichend sind. Was meinst du dazu, Rezo-Musik?
Ich habe von Unge irgendwie so Sachen gesehen, so ich habe jetzt den genauen Tweet nicht, aber es war, glaube ich, irgendwie sowas so, meine Toilette ist schon wieder verstopft. Was meint Rezo-Musik dazu?
Ja, irgendwie also, sowas wie, meine Marmelade ist nicht mehr, ist alle. Was meint Rezo-Musik dazu?
Ja, das finde ich einfach ein sehr schönes Meme, weil also, um diese Story vielleicht für alle, die sie nicht ganz kennen, nochmal aufzumachen, diese ganze Rezo-Sache ist ja so skurril. Und ich finde es auch richtig faszinierend, weil er hat es halt wirklich geschafft, ne? Also auch bei LeFloid damals, da gab es ja auch diese Phase, als Flo dieses Merkel-Interview geführt hat, wo so eine so eine erste Phase aufkam, dass auch über diese YouTube-Bubble hinaus Leute ihn alle kannten.
Da hatten wir das gemerkt, da waren wir damals mit Nerdscope und hatten auf der IFA gedreht.
Auf der IFA war das, ja.
Und da sind wir nicht, also auf der Gamescom kommst du mit Flo schon nicht durch, weil die ganzen Kinder da sind. Und da kamst du dann plötzlich nicht mehr durch, weil die Kinder und die Erwachsenen ihn dann jetzt kannten.
Ich glaube, da war auf dieser IFA, da waren auch keine Kinder, das waren alles so 45 Jahre alte Vertreter im Anzug, die plötzlich mit ihm Fotos machen.
Die ihn alle irgendwie erkannt haben.
Und mit dem Rezo war ja auch das mit den Space Frogs, dass irgendwie ein Video, was die Space Frogs mit ihm gemacht haben, plötzlich als ein Rezo Music Video tituliert
dieses
wurde.
Dieses Bild, wo sie Zeitungen lesen.
Ja, genau. Ja. Also es ist einfach, ist einfach super skurril. Deswegen fand ich dieses Meme einfach sehr schön. Auch wenn es für Rezo wahrscheinlich nicht so angenehm war. Aber es ist einfach ein cooles Ding gewesen. Einfach nochmal diese Skurrilität aufzuzeigen, die, glaube ich, keinem bewusst ist, der nicht selber in dieser Szene unterwegs ist. Aber ja, sehr, sehr schönes Meme.
Ich fand letzte Woche sehr interessant, ich hatte gelesen, dass der Chef von TikTok gegangen ist.
Ja.
Und ich dachte so, Moment, ist der nicht gerade erst eingestellt worden? Der kam ja, ich weiß gar nicht, wie er hieß, kam aber, war ein Host hier bei Disney.
Ja, und der war tatsächlich auch, und ich glaube, das war vielleicht mit auch ein Grund, warum er bei Disney gegangen ist. Der hat Disney Plus mit aufgebaut und war dann tatsächlich, wurde hoch gehandelt als potenzieller Nachfolger von Bob Iger, also dem Chef. Und
ist es dann nicht geworden?
Ist es nicht geworden. Und natürlich kommen dann so Theorien in den Raum, dass er vielleicht deswegen dann Disney verlassen hat und natürlich dann irgendwie eine coole Position mit TikTok eingenommen hat. Und so wie es aussieht, so wie ich dieses Statement gelesen habe, hat er tatsächlich jetzt gekündigt, weil, also ich glaube, nach 4 Monaten, glaube ich.
Ist auf jeden Fall nicht viel Zeit vergangen.
Und ist, glaube ich, auch sogar nicht nur der Chef von TikTok USA, sondern tatsächlich einfach
weltweit.
Der CEO von TikTok weltweit. Und der ist jetzt rausgegangen, und das Statement war irgendwie so von TikTok, ja, wir nehmen auch wahr, dass seine Rolle jetzt vielleicht ein bisschen anders ausfällt als ursprünglich gedacht, jetzt wo wir gerade Krieg gegen die Vereinigten Staaten führen und Donald Trump persönlich verklagen. Das haben sie nämlich jetzt auch gemacht. Sie haben eine Klage jetzt eingereicht und verklagen die US-Regierung.
Geht das überhaupt? Ich weiß das
natürlich,
gar nicht.
Natürlich. Kannst du in den USA, kannst du alles und jeden für irgendwas verklagen. Natürlich kannst du auch die US-Regierung verklagen dafür, dass sie dich bannen.
Ich hatte heißen Kaffee bei McDonald's. Trump muss dafür bluten.
Ja, und der tatsächlich ist er jetzt rausgegangen. Weil ich habe mal, also so wie sich das Statement gelesen hat, tatsächlich, weil er gesagt hat, so, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich bin hier CEO von irgendeinem coolen Social Media Network geworden, um irgendwie das nett und fun zu machen. Und jetzt muss ich plötzlich mich hier mit dem Verkauf der amerikanischen Sache.
Ja, oder glaubst du, dass es so Druck aus politischer Ebene da geben kann?
Mein Gefühl war einfach, dass er gesagt hat, so, ich möchte da nicht ein Teil von sein, wenn das alles hier implodiert.
Ist auch bitter. So,
du bist kann ja sein, dass er gefeuert wurde, weil er es nicht gut genug gemanagt hat und die sagen so, hey, du hast es nicht gut genug hingekriegt. Es kann auch sein, dass er jetzt einfach gegangen ist, weil der Verkauf jetzt in Verhandlungen ist. Ist nämlich tatsächlich jetzt im Gespräch, dass Microsoft und Walmart das zusammenkaufen sollen. Wusste ich auch nicht.
Wieder Bill Gates.
Microsoft, das war ja schon bekannt, aber Microsoft und Walmart, das ist irgendwie so eine Allianz, die gegründet haben, auch schon in der Vergangenheit, um Amazon Konkurrenz zu machen. Mhm. Und jetzt wollen sie sich da zusammentun. Und ich sage so, was will denn Walmart mit einem Social-Media-Netzwerk? Aber Walmart ist ja tatsächlich das umsatzstärkste Unternehmen der Welt. Die machen einfach die machen unendlich viel Umsatz. Die Walton-Familie, denen Walmart gehört, ist tatsächlich auch die reichste Familie der Welt. Also noch reicher als Jeff Bezos und seine Frau zusammen. Seine Frau ist jetzt, glaube ich, auch knapp die reichste Frau.
Weil sie sich hat scheiden lassen von ihm.
Genau, und er ist aber mit 200 Milliarden der erste Milliardär, der über 200 Milliarden hat, zumindest in der Neuzeit, wo das so getrackt werden kann. Zusammen mit seiner Frau wäre wahrscheinlich bei, wenn die noch zusammen wären und das gemeinsame Vermögen hier zählen würden, wären die wahrscheinlich auch bei 250, 300 Milliarden. Aber die Waltons, die Familie hinter hinter Walmart, die sind noch reicher.
Ich meine,
also die haben auf jeden Fall Cash und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Aber was wollte das? Was macht TikTok
Anteil, und Walmart? Anteile an dem größten oder dem am stärksten wachsenden Social-Media-Netzwerk zu haben, ist schon nicht mal falsch.
Ich glaube, wenn du Cash hast, macht das auf jeden Fall Sinn. Ja. Also es gibt ja diese ganzen Unternehmen auch in Deutschland, die ganzen Verlage, die sich auch alle mehr digitalisieren und so. Also
ich denke mal, sie wollen da rein, weil sie mitbekommen haben, dass du halt auf TikTok gerade voll durch die Decke gehst.
Ich glaube, das ist auch der Grund. Aber was auch spannend ist, Netflix ist wohl auch im Gespräch. Netflix möchte eventuell auch TikTok kaufen. Alles klar. Das würde natürlich irgendwie Sinn machen.
Ja.
Dann können sie Quibi-Konkurrenz machen. Oder Oracle ist auch im Gespräch, was ich super seltsam finde, weil Oracle ist ja irgendwie nur so, die machen ja nur.
Was machen die überhaupt? Das weiß ich gar nicht.
Das ist so ein bisschen wie die SAP. Also das ist, glaube ich, nur so B2B-Software.
Aha.
Also ich glaube, größtenteils. Es gibt, glaube ich, auch Sun Microsystems, das ist nicht auch von Oracle. Also es gibt so ein paar Sachen, so wie so.
Wollen wir nicht einfach zusammenlegen, wenn man, wenn man die gerade kaufen kann?
Das kaufen, das finde ich gut.
Ja. Warte mal, ich gucke mal. 21 Cent hätte ich.
Ich habe auch gar kein Bargeld dabei gerade.
Oh nein. Aber ich hab jetzt eine John Reed Goldkarte. vielleicht reicht das ja. Die kriegt man, wenn man 10 Jahre, glaube ich, irgendwas muss man da ganz lange sein. Und ich habe ganz lange gezahlt, ohne hinzugehen. Und jetzt bin ich, und jetzt kann ich überall meine Karte rausholen. Und alle sagen so, boah, der Typ ist Goldmember.
Krass. Mega. Ja, also das, ich bin ja sehr gespannt, wie das endet. Weil wir nähern uns ja jetzt dem Punkt. Ne? Im September muss es passieren, muss es verkauft werden. Und wenn das nicht passiert, bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht, wie es dann aussieht und ob wir dann am Ende lauter Walmart-Werbung auf TikTok sehen oder sowas. Es gibt noch so ein paar kleinere News. Unter anderem hat InScope jetzt endlich eine neue Wohnung. Es ist ein Update, das wir vielleicht auch mal geben könnten. Das war nämlich auch, passt gut zu diesem Insolvenzer Handelsblatt-Artikel, weil da hat nämlich, glaube ich, auch Unge den Journalisten angeschrieben und meinte so, frag doch mal InScope 21 oder KS Freak, also zwei Influencer, die quasi schon groß öffentlich gemacht haben, dass sie irgendwie insolvent gegangen sind.
Ja.
Und
wobei bei ihm das ja.
Ich glaube, es war gar nicht insolvent,
genau, sondern immer gesagt, unklar, ob es zu meiner, hier einer zu meiner Mutter. Seiner Delfin-Pranks gewesen ist.
Genau, er ist aber hat jetzt eine neue Wohnung und das ist einfach nur ein Update dazu, es geht ihm gut. Er hat eine neue Wohnung. Ist auch eine schöne Wohnung.
Ich habe das Video in den Trends gesehen und dachte so, warum trendet sowas? Jemand, der jetzt eine Wohnung gefunden hat, was?
Aber der Grund, warum ich über dieses Video reden wollte, ist eigentlich gar nicht, dass er eine neue Wohnung hat. Das ist ein nettes Update zu einer alten Story. Aber in dem Video ist Kai Flaube bei ihm.
Mhm.
Und das ist so eine Sache, das ist so die
Warum? Also die was YouTube macht Kai Flaube in dem Video?
Das ist so die YouTube-Verschwörung für mich in den letzten Monate. Weil Kai Pflaume ist in jedem YouTube-Video, was ich im letzten Jahr gesehen habe. Kai Pflaume war bei Montana Black. Kai Pflaume war bei Knossi. Kai Pflaume ist jeden zweiten Tag bei Dena und Kati gewesen. Kai Pflaume ist bei InScope und Unsympathisch TV. Kai Pflaume reist durch Deutschland und ist den ganzen Tag bei irgendwelchen anderen Influencern.
Warum? Und was macht er zum Beispiel in dem Video? Was also jetzt in dem
Wohnungsvideo? Einfach nur so, hey, hier ist Kai Pflaume und guck mal, und dann fahren die ein bisschen auf so einem Tandem durch die Stadt und das ist einfach ein lustiger Clip und dann ist Kai Pflaume wieder weg. Dann essen sie was zusammen. Aha. So, und das ist aber die ganze Zeit so. Bei all diesen Influencern taucht Kai Pflaume auf.
Vielleicht dreht er ja gerade
für. Ja, also das ist meine Theorie.
Ja.
Ich glaube, dass wir in den nächsten Tagen irgendwie so ein neues Fernsehformat sehen werden. So, was ist das Verbotene Liebe, wie hieß das?
Was hatte der gemacht? Da waren die so hinter so einer Wand, wie hieß das? Herzblatt.
Herzblatt, nee, es gab ja noch ein neueres, wo er dann irgendwie so Leute nachstalkt.
Ja,
Weil ist das nicht so ein bisschen auch wie, vielleicht macht er das ja. Gab es nicht so ein Format, wo Leute Kai Pflaume schreiben, hey, ich liebe den, und dann findet er die und sagt denen, hey, der liebt dich?
Ja, ich guck da jetzt mal nach. Das war irgendwie so ein Ding, wo du, wenn du deine verlorene Jugendliebe zum Beispiel jahrelang gesucht hast.
Ja, und das ist schon so ein bisschen ein Stalker-Format, oder nicht? Was das ist, wenn Kai Pflaume ein Liebesformat macht, wo Stalker ihren Lieblingsinfluencer ihre Liebe
beginnen können? Es hieß nur die Liebe zählt.
Nur die Liebe zählt, das ist es. Genau. Ja. Was ist, wenn Kai Pflaume gerade nur die Abo Liebe zählt mit Knossi und Montana Black dreht?
Sehr gut, ja.
Also nein, das ist jetzt
ein Gag, nur das Abo zählt.
Ich glaube tatsächlich, dass Kai Pflaume gerade irgend so eine Influencer Doku, Reportage, Format, irgendwas, Gameshow, irgendwas macht, wo er irgendwie die Influencer zu Hause
besucht. Das passt auch wieder so richtig schön ins Fernsehen. Du nimmst dir einen Moderator, der 9000 Jahre alt ist, der überhaupt keine Überschneidungspunkte hat, schickst den dann durch Deutschland und lässt den so Fragen stellen wie, und damit kann man Geld verdienen? Das ist ja schon bei Stefan Raab 2012
schon. Ja, lustig ist, tatsächlich habe ich mal mit einem Fernsehmoderator gesprochen, der so ein ähnliches Konzept schon vor Jahren mal machen wollte. Wo er meinte, so, hey, du kennst doch die ganzen Influencer und so, ich würde voll gerne so ein Format machen, wo wir so die klassische Fernsehwelt und die Influencerwelt zusammenbringen und so ein Interviewformat machen, wo wir auch den alten Leuten mal erklären, was sind Influencer eigentlich und so. Und das vielleicht ist es das. Ich bin mal gespannt. Das soll angeblich, weil Montana Black hat das nämlich wohl gesagt, angeblich im September soll zu sehen sein, was die beiden zusammen gemacht haben.
Also okay.
Vielleicht wird im September nicht nur TikTok verkauft, sondern auch ein neues tolles Fernsehformat
Kai zum Lästern Pflaume gelauncht. Kauft TikTok. Oder er wird dein neuer Moderationspartner bei den Nesterschwestern.
Kai Pflaume, und wenn du das hörst.
Und er geht
komm vorbei.
Er recherchiert nämlich wirklich, im Gegensatz zu uns beiden. Er fährt direkt zu Montana Black, um den Montana der Woche aufzunehmen.
Ja, vor allem, der ist ja wirklich Best Friends mit allen Influencern jetzt. Der wäre ein guter Partner, der kennt sich aus. Kai Pflaume, gut. Wenn du Bock auf einen Podcast hast, melde dich.
Ruf an. Ja.
Eine weitere crazy News. Knossi veröffentlicht ein Buch, ja, nachdem mit Montana Black auch eins gemacht hat.
Kann der schreiben?
Ist die Frage. Das weiß ich nicht, aber es ist halt auch wieder so eine Autobiografie, so ein bisschen.
Ja.
Aber halt so typisch Knossi, ne? Es ist halt so, ich bin der König und hier ist mein Königreich und so bin ich zum König geworden. Bisschen skurril. Ansonsten eine Frau, die zur Königin geworden ist diese Woche, ist Bella Thorne, Schauspielerin. Die hat einen neuen Rekord gebrochen, und zwar auf OnlyFans. Vielleicht ein Update zu einem Thema, was wir hier auch schon besprochen haben in der Vergangenheit. Und zwar hat die den absoluten Rekord gebrochen. Die hat 1 Million Dollar innerhalb von 24 Stunden umgesetzt mit ihrem OnlyFans.
Eine Million Dollar
in einer Stunde, in einem Tag.
Unglaublich.
Mit Hilfe von OnlyFans. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja krass, ne, wenn die jetzt hier irgendwie Softcore-Pornos auf OnlyFans postet, dann kann ich das auch irgendwie nachvollziehen. Damit macht man ja auch irgendwie viel Geld. Nee, was sie auf OnlyFans postet, ist einfach so ein bisschen behind the scenes aus ihrem Leben. Es hat so persönliche Stories. Muss 20 Euro zahlen, um Zugang zu bekommen, glaube ich, 20 Dollar.
Oh Mann, ich mache auch OnlyFans. Das ist das neue Ding, Robin. Gar nicht, also neu ist es ja auch nicht mehr. Aber meinst du, Männer kamen da denselben Erfolg?
Das wird immer so. Es gibt so ganz viele Männer, auch Philip DeFranco zum Beispiel teased das die ganze Zeit so. Und ich habe auch so einen anderen neulich gesehen, der das irgendwie auf Twitter gepostet hat. So, ich mache jetzt auch bald einen OnlyFans. Das sind ganz viele Männer, die das so als Gag immer wieder sagen, aber das halt dann nicht wirklich machen. Aber das ist doch mal ein Versuch wert.
Du, ich hab doch jetzt Zeit dann, wenn ich aufhöre, dann ist es doch
eine Stunde mehr in der Woche.
Ja.
Die wird jetzt komplett gewidmet
in OnlyFans. Da kann ich schön die Kamera auf mein Arschloch richten und dann boom.
Mega.
Erfolg.
Ja. Ansonsten, ich habe noch eine Story, die ich dir erzählen wollte und du kennst, glaube ich, das Outcome noch nicht. Und zwar JP Performance, da wurde das Verfahren eingestellt. Mhm. Wir hatten hier drüber gesprochen und zwar ist JP Performance durch ein Video, was er selber hochgeladen hat, überführt worden. Hat nämlich den Porsche Taycan Turbo S, glaube ich, sogar in einer Koop, hieß es, mit Porsche getestet und ist
innerorts
über 140 km/h gefahren.
Bist du dann den Lappen dreimal los oder wie?
Was, ja, also ich glaube, er hat tatsächlich die Geschwindigkeit war 50, also er hat sich quasi fast verdreifacht.
Ja.
Und hat das quasi mit selbst bewiesen, indem er das in dem Video, konnte man es halt auf dem Tacho lesen.
Das Video war dann, glaube ich, das war keine Stunde online, da hat er es dann selber wieder runtergenommen.
Genau, und hat es, glaube ich, auch dann geschnitten, nochmal hochgeladen oder so. Und daraufhin gab es, ich glaube, über 10 Anzeigen sind eingegangen, was halt dann User quasi bei der Polizei gemeldet haben. Und dieses Verfahren gegen ihn wurde jetzt eingestellt.
Ach, guck.
Und
es gab keine Beweise?
Nee, ich sage dir jetzt, warum, David?
Kai Pflaume
hat. Ich sage dir, was ich dir jetzt sage, stimmt. Der Grund, warum das Verfahren eingestellt wurde, ist, er ist nicht schnell genug gefahren.
Was?
Es ist kein Witz. Er ist 142 km/h in der Ortschaft geschrieben. Das Ding ist, das zuständige Gesetz, was dafür irgendwie am Ende greift, dass ich muss einmal kurz hier runterscrollen, einen Moment. Das ist Paragraph 315d und 315, ich glaube 315d ist nur, dass dann diese Strafe droht. Und in diesem Satz steht, wer sich als Kraftzeugführer mit einer angepassten Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos vorbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Mhm. So. Jetzt ist dir vielleicht ein Wort aufgefallen in diesem Satz, und zwar nämlich höchstmögliche Geschwindigkeit. Das Argument von dem Anwalt von JP Performance
Nein.
ist, der Porsche Taycan kann tatsächlich 200 km/h fahren, also hat er nicht versucht, die höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Komm. Und deswegen ist es nicht verboten.
Das gibt's doch gar nicht.
Also es stimmt nicht, dass es nicht verboten ist sozusagen.
Aber er kriegt trotzdem der Lappen muss weg sein, oder?
Ich bin mir relativ sicher, dass er natürlich trotzdem irgendwie ein Bußgeld bekommt und irgendwie den Führerschein entzogen bekommt. Aber sozusagen nach diesem Paragraph 315 mit dieser Freiheitsstrafe und so weiter, das ist halt fallen gelassen worden. Weil es nicht höchstmöglich ist. Ja. Und das ist halt so ein Auslegungsding, wo der Anwalt wahrscheinlich einfach super smart war. Und da ist dann auch auf Twitter so eine Diskussion ausgebrochen, so von wegen so, ja, ist das jetzt der Promi-Bonus? Und dann hieß es so, nee, dass jeder kluge Anwalt hätte das für jeden irgendwie rausgeholt. Ja. Also anscheinend ist dieses Gesetz vielleicht auch einfach richtig dumm formuliert, weil aber niemand würde doch davon ausgehen, dass du, also dann fahre ich jetzt einfach immer 150, aber mein Auto kann 160 fahren und dann ist das nicht strafbar.
Ich sehe viele tolle Loopholes auf uns zukommen. Ja. Du wirst wegen Totschlag angeklagt, hast aber eigentlich getreten. was dann? Was dann, sage ich?
Freispruch. Kriegst ein Bußgeld wegen Umweltverschmutzung, aber nicht.
Ja. Da liegt jetzt eine Leiche, Umweltverschmutzung, jemand musste die wegmachen. Doof.
Aber es war kein Totschlag.
Ja.
Wow.
Ja, gut.
Ja. Okay, wir haben einen Loophole gefunden in allem. Ja, das waren dann hiermit auch schon unsere Themen für die heutige Woche.
Dann haben wir die Themen mit einem schönen lauten Lacher von Robin Blase mal wieder beendet. Das hatten wir, glaube ich, lange nicht.
Ja.
Ich habe aber immer das Gefühl, dass wir nur dann so richtig herzhaft gelacht haben, wenn wir uns auch gegenüber saßen. Also ich finde so die Zeit jetzt in der
Corona. Und das haben wir jetzt tatsächlich nur einmal gemacht, glaube ich, in den letzten 6 Monaten oder sowas.
Ja, glaube ich, das hat dem Podcast dann auch nicht ganz gut getan, auch irgendwie dem Miteinander nicht so, weiß ich nicht. Es ist aber, und jetzt kommen wir zu dem Part, wo wir langsam darüber reden sollten, warum wir jetzt künftig getrennter Wege gehen. Das ist jetzt nicht der Grund. Also es ist nicht so, dass wir uns auseinander dividieren, weil wir nicht mehr zusammengesessen haben, weil das wäre einfach zu lösen gewesen. Das machen wir nämlich heute. Wir haben heute gesagt, wir wollen uns
Corona die also
Corona hat alles
zerstört. Corona hat viele schlimme Dinge angerichtet, aber
das
holy nicht. Shit.
Ich sag einfach mal ganz kurz, vielleicht irgendwie, wie es jetzt weitergeht. So, ich werde ab dieser Folge nicht mehr als fester Bestandteil dieses Podcasts dabei sein. Robin hat sich aber dazu entschlossen, weiterzumachen. Würdest du schon sagen, wie oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, weil das jetzt auch, also die Geschichte fängt ja schon ein bisschen vorher an. Wir hatten ja im Dezember schon mal den Punkt, wo du gesagt hast, so, du bist raus erstmal für unbestimmte Zeit und dann habe ich erstmal weitergemacht mit Gästen, weil, wie gesagt, mir liegt dieser Podcast wegen David natürlich sehr am Herzen, aber er liegt mir auch sehr am Herzen wegen den Themen. Das sind einfach Themen, die mich sozusagen als Robin, als Mensch schon seit meiner Jugend beschäftigen. Ich habe mit 14 mit Podcasts angefangen, war dann in Amerika. aber ich habe sozusagen so. Das Thema YouTube und Social Media, das ist wirklich, seitdem ich 14 bin, seitdem ich mit diesem ersten Podcast angefangen habe, zieht sich das durch mein Leben. Und das ist ein Thema, wo ich super leidenschaftlich bin. Das ist ja auch das Hauptthema eigentlich so auf meinem YouTube-Kanal. Und das möchte ich einfach gerne weitermachen. Deswegen habe ich damals dann auch, als David meinte, er braucht eine Auszeit, gesagt, okay, ich mache jetzt einfach weiter und suche mir halt andere Influencer, andere Gäste. Ja. Ne, Marcel Scorpion war hier mehrfach zu Gast, aber auch ne, Rezo und Julian Bam und viele andere tolle Leute. Und ich glaube, meine Zwischenlösung wird auf jeden Fall jetzt sein, dass erstmal so weiterzumachen und dann zu gucken, wie kommt das an, wie geht's weiter. Wir beide hatten uns auch schon so ein paar Sachen mal überlegt, ob wir den Podcast nicht irgendwie rebooten oder sowas. Und ja, ich bin einfach am Nachdenken, wie es weitergeht, aber sozusagen für euch heißt es auf jeden Fall, 100% der Themen bleiben gleich und 50% der Moderatoren bleiben gleich. Ja. Ist natürlich trotzdem eine Veränderung und mir wird David auch sehr fehlen, aber wir haben es ja jetzt eigentlich schon dieses Jahr schon mal 3 Monate ausprobiert und ich glaube, vielleicht, wenn Corona nicht gewesen wäre oder andere Dinge nicht gewesen wären, hätte es diese Zwischenphase mit dir vielleicht einfach gar nicht gegeben.
Ich war einfach ausgebrannt. Also es hatte so mehrere Gründe. Ich hatte das Gefühl nach der Tour vor allen Dingen, dass ich die Tour so ein bisschen aus den falschen Gründen gemacht hatte. Ich habe hinterher gemerkt, dass die Tour mich wahnsinnig unglücklich gemacht hat, zum Beispiel. Ich mochte das total mit dir auf der Bühne. Ich mochte das mit dem Publikum zu interagieren. Ne? Viele der Städte waren richtig toll, wir hatten viel Spaß. Aber ich habe gemerkt, dass es mir, glaube ich, eher darum ging, etwas zu kompensieren, was ich nicht durch eine Tour kompensieren kann. Und das merkte ich auf der Tour und merkte da irgendwie, ich werde gerade unglücklich. Warum eigentlich? Es ist doch gerade ein toller Moment. Ja. Und danach kamen dann ein paar andere Dinge dazu. Dieses Montana Black Ding, muss ich sagen, habe ich auch gesehen, dass ich auch diese ganzen toxischen Themen auch irgendwie.
Ja, und Social Media als Ganzes. Du hast ja auch genau. So oft in diesem Podcast über die Jahre schon gesagt, so jetzt lösche ich Twitter, jetzt lösche ich Instagram. Ja. Und dann jede Woche aber trotzdem über die Sachen zu reden, die du vom Handy runtergelöscht hast. Und
ich hatte eine Pause gemacht. Durch Corona bin ich dann irgendwie auch so aus einer gewissen Unsicherheit wieder zurückgekehrt und habe dann irgendwie aber auch gemerkt, das Problem ist, meine Lust auf die Themen ist nie zurückgekehrt. Eher sogar weniger geworden. Ich habe dieses Jahr so ein paar Veränderungen für mich durchgemacht und mich auf menschlicher Ebene hat sich bei mir ein bisschen was getan, so dass ich auch gemerkt habe, ich kann mit den Themen nicht mehr. Ne? Das, was du so magst, wofür du so brennst, dafür brannte ich plötzlich nicht mehr. Und ich habe mich immer weniger belesen. Ganz oft war es so, dass ich von den Themen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wenn ihr zugehört habt, aber ich habe von den Themen ganz häufig im Podcast erfahren. Ja.
Ganz oft habe ich die Story erzählt und dann hast du deine Meinung
reagiert, dazu gegeben. Genau. Ja. Und es war nicht mehr so, dass wir uns beide vorher informiert haben, weil ich habe einfach Social Media aus meinem Leben verbannt, größtenteils, also Twitter und so und auch diese ganzen toxischen Meldungen. Ich wollte nicht mehr wissen, was Montana Black gemacht hat. Ich habe mich nicht mehr dafür interessiert, was jetzt auf Madeira irgendwie für Beefs waren, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut, da mich nicht mit zu befassen. Und und ich habe dann jetzt auch irgendwie gemerkt, ich bin dann, also das wird Robin auch nicht gerecht, das wird auch den Zuhörern nicht gerecht und vor allen Dingen aber auch mir selbst nicht, weil ich eigentlich immer jemand war, der Also wir haben das ja in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt, dass ich bei Projekten dann gegangen bin. Wir hatten auch selber ja schon Projekte zusammen, zuletzt Tinseltown, aber auch Nerdscope, die ja nie wirklich beendet waren.
Ja.
Wo wir nie gesagt haben, hey, sorry, hier geht's jetzt nicht mehr weiter, sondern oftmals war es so, irgendein Geldgeber hat den Hahn zugedreht und dann war nicht mal mehr die Möglichkeit, ein letztes Abschiedsvideo zu drehen, jetzt zum Beispiel bei Tinseltown, aber bei Nerdscope war es ja ähnlich. Ich glaube, bis heute weiß niemand, wie es da weitergeht bei diesem Format. Und wir haben uns entschieden, das wollen wir für diesen Podcast nicht, auch weil Robin ja weitermacht, aber auch weil ja, wir haben hier was Schönes aufgebaut. Und das war waren ja 2,5 Jahre, die wirklich stark waren. Also das kann ich gar nicht sagen. Jetzt das letzte halbe Jahr, da bin ich eher so im Autopilot gewesen. Und wie gesagt, das wird niemandem mehr gerecht. Und deswegen wird es irgendwie Zeit zu sagen.
Ich glaube, es ging ja vielen Menschen so, also ja, generell einfach eine seltsame Zeit gewesen, das letzte halbe Jahr.
Ja, und ich glaube, für dich ist der Podcast irgendwie so eine Konstante gewesen und für mich eben nicht mehr. Und
das ist halt das Ding, also für mich, ja, ich habe also dadurch, dass wir das 2018, Anfang 2018, noch bevor dieser ganze Hype mit Podcasts ja eigentlich aufkam,
ja,
so für uns entdeckt haben, ist, glaube ich, bis heute mit Abstand das längste, was ich regelmäßig jemals an ja, Arbeit so gemacht habe. Ne? Ja, weil wir hatten diese anderen Projekte wie Nerdscope. Nerdscope ging auch relativ lange. Das ging auch
2,5 Jahre.
Das ist ja auch ungefähr so die Zeit gewesen. Aber halt auch so andere Sachen, die wir vorher gemacht haben, wie Was geht ab oder Texcalibur, ja, oder sowas. Es gab dann immer dieses Ende und es gab, wie du schon meinst, es gab nie diesen gesunden Bruch, sondern man hat das dann einfach irgendwann so in den Sand verlaufen lassen, ja, und dann kam halt irgendwann nichts mehr und es gab nicht diesen Punkt, wo man gesagt hat, so irgendwie aufhören, wenn es am schönsten ist oder zumindest.
Ja, und ich habe hier das Gefühl gehabt, jetzt, ich habe den Zenit schon ein bisschen überschritten, ja, also meinen, und deswegen hatten wir jetzt gesagt, machen wir das so. Ich werde dich vermissen, auch als Gesprächspartner, weil das muss man sagen, wir haben uns jetzt zuletzt halt auch nur noch durch den Podcast gesehen, meistens auch selbst das nicht, weil Robins Kamera an seinem Laptop kaputt ist. Das heißt, wir haben es immer versucht zu sehen, wenn wir online aufgenommen haben. Und ich konnte das zum Schluss schon gar nicht mehr. Dadurch, ja, habe ich dich eh nicht mehr gesehen. Aber so war
ja,
das
jetzt. Ja, ist irgendwie viel da verloren gegangen.
Aber wir haben, ja, im Podcast, ich habe das ja immer wieder gesagt, den Podcast möchte ich auch so lange machen, solange ich gerne mit dir rede oder solange ich dir auch gerne zuhöre. Das wird mir natürlich auf jeden Fall fehlen, unser Miteinander. Und die Tour war eine sehr schöne, also das klang vorhin wahrscheinlich ein bisschen dramatischer, als es war. Ich konnte die Tour trotzdem auf eine gewisse Weise dann genießen. Auch in der Retrospektive habe ich gemerkt, dass da gab es ganz tolle Momente und ich fand das total schön. Gerade unsere Live-Shows, das war ja, so, dass wir da so regelrecht Comedy hinbekommen haben mit so einem Podcast, mit diesen Themen. Das ja, war schon klasse.
Also ich muss sagen, das ist, also das war wahrscheinlich eine der anstrengendsten Wochen meines Lebens. Da habe ich auch den riesigen Fehler gemacht, dass wir halt einfach alles am Stück gemacht haben, ja, anstatt einfach zusammen, wir machen einmal im Monat irgendwo in einer anderen Stadt oder keine Ahnung was. Aber tatsächlich für mich eines der größten so Errungenschaften, Achievements meines Lebens, irgendwie so eine Tour fast ausverkauft zu haben, in vielen Städten tatsächlich ausverkauft zu haben und dann ja, diese Resonanz von allen, die da waren, vielen Dank nochmal dafür, zu haben. Das, also wie die Leute da gelacht haben. Das war wirklich einfach Stand-up-Comedy teilweise. So, ja, ist echt, bin ich sehr stolz drauf, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und ja.
Ich habe hier noch ein paar Fragen, die habe ich gestern reinbekommen. Ganz viele, die mir geschrieben hatten. Da waren auch wirklich gute dabei. Natürlich so die meisten waren so, gibt's jetzt einen neuen Podcast? Was ist das nächste Projekt? Und tatsächlich ist das so ein Fall, wo ich nicht gehe wegen einem neuen Projekt, sondern wo ich, glaube ich, eher gehe, Raum zu schaffen, auch mir einen klaren Kopf zu machen, um zu schauen, was möchte ich denn eigentlich machen? Weil ich habe auch ne, im letzten halben Jahr gemerkt, mir macht YouTube auch wieder Spaß. Ich möchte wieder gerne mehr machen, aber ich habe noch nicht die Ruhe gefunden, da das wieder so anzugehen. Aber ich möchte, glaube ich, auch mal schauen, was geht denn noch so? Ne? Früher habe ich mich eigentlich immer wieder geschafft, neu zu erfinden. Und das habe ich jetzt schon längere Zeit nicht mehr gemacht, weil jetzt in den letzten Jahren ich mich viel mit Arbeit überschüttet hatte. Und ich glaube, das ist jetzt ein gutes Resetten, um mal zu gucken, was geht denn. Und keine Ahnung, ob es noch mal einen Podcast mit mir geben wird. Es hat mir durchaus Spaß gemacht.
Hooked habe ich gelesen, hatte jemand im Reddit gepostet. So.
Ja, Hooked sind ja die Kollegen von Giga, die ehemaligen, bei denen ich immer wieder aufschlage. Tatsächlich bin ich nächste Woche da, also am Montag, weil ich da wieder über Indie-Games abnörden möchte. Bei denen schaue ich immer mal vorbei, aber das ist ja eher so unregelmäßig. Das war auch eine Frage, die kam, werde ich denn als Gast auch mal vorbeikommen? Und wir haben das nicht ausgeschlossen.
Beim nächsten Shitstorm, wo David Thema ist, gibt's Exklusivinterview.
Ich glaube nicht, dass ich also auf Twitter wird's von mir keinen Shitstorm mehr geben, aber ich, also zur 200. Folge, zur 900. Folge, ich weiß nicht. Also ich würde, weil wir ja nicht im Streit auseinandergehen und es ja durchaus auch, es wird definitiv ein Thema geben, wo ich richtig Lust habe, was zu sagen. Dann kann ich Robin ja mal auch mal anschreiben, lass mal darüber sprechen. Deswegen, also ja, das ist durchaus möglich, dass ich zurück als Gast dann auch mal irgendwann wieder aufschlage. Hier hat jemand mich gefragt, wenn es einen Nachfolger geben sollte, den ich mir wünschen darf, wer sollte das denn sein? Das finde ich eine ganz gute Frage. Kannst du sagen, du hattest ja jetzt ein paar Gäste Anfang des Jahres. Wer waren so deine Lieblinge?
Boah, ist schwierig. Ich fand alle geil, weil natürlich das Besondere war, dass jeder so eine ganz andere Perspektive noch mal reingepackt hat. Ja. Bei manchen hat es besser funktioniert als bei anderen. Man hat auch da gemerkt, die ich halt persönlich treffen konnte, da war die Chemistry sofort viel besser, als wenn man es irgendwie über Skype oder so gemacht hat.
Es muss, glaube ich, einer sein, der dir nicht zu ähnlich ist, weil ich glaube, bei uns hat halt immer gut gefunktioniert, dass wir so gegensätzlich waren. Also so gegensätzlich sind wir eigentlich gar nicht, weil unsere Meinungen sich sehr häufig überschnitten haben.
Ich glaube, Kai Pflaume ist richtig, richtig provokant.
Ja, ich glaube, also Marcel Scorpion zum Beispiel war ein schöner Gast immer, den würde ich jetzt, ne, also sagen wir es mal so, wenn ich ehrlich bin, würde ich mir natürlich wünschen, dass ich nicht ersetzt werde, da bin ich ganz ehrlich, da bin ich auch ein bisschen stolz, glaube ich, aber da muss Robin machen, was für den Podcast das Beste ist. Aber,
ja, ich glaube, ersetzen ist auch einfach ein schlechtes Wort, weil es sich so anhört, als würde man irgendwelche Fußstapfen führen. Also, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, man sagt, man rebootet das Ganze mit einem neuen Feeling und es ist halt was anderes als das, was es vorher war.
Genau, und dann glaube ich, ist jemand, der so ein bisschen aus der Szene kommt, aber trotzdem reflektiert genug ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Und da gibt es ja nicht so allzu viele, muss ich ganz offen sagen.
Was meint Rezo Music dazu? Ich habe eine neue Idee.
Ja.
Wir benennen den Podcast einfach um in Was meint Rezo Music dazu? Und Rezo, ruf mich an. Nee, also das, wie gesagt, also ich habe da überhaupt gar keine Pläne, weil wie gesagt, die Absicht gar nicht ist, David irgendwie so zu ersetzen. Ich habe für mich einfach, ich weiß, dass die Themen sind für mich das, was mich irgendwie motiviert und natürlich aber auch irgendwie ein cooles, interessantes Gespräch mit interessanten Leuten. Vielleicht wird es jetzt erstmal in nächster Zeit wechselnde Gäste geben, vielleicht tauchen auch Gäste dann irgendwie mehrfach auf, aber ich glaube, ich muss für mich jetzt auch erstmal so die nächsten Wochen nehmen, um zu gucken, so, wir reden über die Themen, wir haben irgendwie coole Gespräche mit coolen Gesprächspartnern und dann gucken, wie kann das aussehen. Ne? Eine Idee, die ich zum Beispiel jetzt auch schon hatte, das wäre völlig skurril, Spotify bietet jetzt bald auch Videopodcasts an, ob man dann doch mal diese Richtung macht, die, glaube ich, viele sich immer gewünscht haben, gesagt haben, warum macht ihr das nicht irgendwie auf YouTube, warum macht ihr
kein Video dazu? Wir hatten ja einmal einen Livestream
gemacht. Ja. Ich könnte mir es auch gut vorstellen, dass man es irgendwie so als Livestream macht und dann quasi hinterher das Gespräch als Podcast nochmal online stellt. Keine Ahnung, es gibt super viele wirre Ideen, die irgendwie rumfliegen. Und am Ende des Tages wird es einfach das werden, was irgendwie am meisten Spaß macht, bei euch am besten ankommt, wo ich am meisten Lust drauf habe. Die Essenz des Ganzen soll aber erhalten bleiben. Ne? Also es ist einfach eine lustige Gespräche aus der Szene über die Szene. So.
Es gab ganz, ganz viele, die gefragt haben, ob es Sachen gab, die wir mal rausgeschneiden mussten, weil sie zu krass waren. Ich erinnere mich an eine einzige Sache. Da haben wir über, ich glaube, es ging über Veganismus geredet. Erinnerst du dich?
Aber das war doch drin, wo du gesagt hast, die Tiere sind dir egal.
Nein, ich glaube, das war nicht drin. Das hattest du, glaube ich, rausgeschnitten.
Nee, du hast dich ja sogar noch dafür entschuldigt danach. Dass die Tiere sind mir egal, das war auf jeden Fall drin. Ich glaube, wir haben vielleicht drüber nachgedacht, ob wir es rausschneiden, haben es da drin gelassen.
Oh. Ja, das muss man sagen. Also wir hatten selten Fälle, wo wir gesagt haben, so, hier, das geht jetzt nicht. Ich glaube, wenn wir mal gesagt haben, wir schneiden oder wir fangen nochmal von vorne an, das war eigentlich eher so der Fall, dann ist es eigentlich immer so gewesen, wenn wir gemerkt haben, wir verlabern uns gerade in Themen. Also wir hatten manchmal wirklich 30 Minuten auf der Uhr, weil wir überhaupt nicht aus dem Thema rausgekommen sind. Und dann haben wir gesagt, komm, das kriegen wir auch noch in 15 Minuten hin.
Also ich sehe das jetzt gerade, also diese Aufnahme läuft gerade seit 58 Minuten und 44 Sekunden jetzt gerade in dem Moment. Und wahrscheinlich sind wir jetzt gerade in dem Podcast auch ungefähr genau an dieser Länge, weil es einfach bisher keinen einzigen Schnitt gab in diesem Podcast. Kommt ja nur das Intro vorne dran.
Viele haben auch gefragt, was ich für positive Aspekte für mich mitnehme. Und also ich muss sagen, aus den Themen würde ich nichts nennen. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass die Social-Influencer-Welt noch nicht brennt. Aber ich muss sagen, was wir am Anfang immer wieder gesagt haben, dass wir nicht gedacht hätten, dass wir jede Woche Futter für den Podcast haben, dass sich das doch bestätigt hat, also dass wir doch immer Themen hatten, fand ich eher erschreckend. Also das ist eher eher
spricht so, nicht unbedingt für das Internet.
Nee, spricht es wirklich gar nicht. Und wir hatten wirklich dazwischen drin ganz üble Themen mit, ich erinnere mich an wie hieß er, der in seiner Badewanne dann da sich das Gesicht
hat tätowieren,
Miguel Pablo. Und also da war ganz übles Zeug dabei.
Ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge hatten wir Logan Paul filmt Leiche.
Das ist die erste Folge
gewesen. Ja, die erste Folge.
Also es ist schockierend, was in der Zeit passiert ist. Das Positive, was ich aber mitnehme, ist, dass sich so viele Leute dahinter gefunden haben. Also Leute, die diesen Podcast gehört haben, auch aus unserem Bekanntenkreis, aber auch aus der Social-Influencer-Welt. Also wir wissen von sehr, sehr vielen Leuten. Am Anfang war es ja auch so, dass viele, über die wir gelästert haben, uns tatsächlich auch angeschrieben haben, meinten so, ey, was soll das denn? bis heute gibt es immer wieder auch Leute. Letzte Woche hat erst Marco Riesch, also von Nerdkultur, geschrieben, ach, er hört gerne den Podcast. Und das fand ich immer schön. Ich wurde wahnsinnig oft auf der Straße auf den Podcast, weniger für irgendwelche Videos, mehr für den
Podcast. Ich auch. Also seitdem wir den Podcast haben, werde ich eigentlich nur noch wegen dem Podcast angesprochen.
Ja, ich glaube, weil wir beide auch ja sonst nichts machen.
Vielleicht.
Ich fand besonders spektakulär das Reddit-Forum. Da auch nochmal schönen Dank. Ich habe jetzt auch da das letzte halbe Jahr nicht mehr viel reingeguckt, weil ich mir eben mit den Themen nicht konfrontiert werden wollte. Dafür Entschuldigung. Aber ich fand das wirklich klasse, wie die Leute sich darin organisiert haben und uns die Themen aufbereitet haben. Zum Teil gab es Leute, die wirklich so eine Too-Long-Didn't-Read-Fassung für uns da schon reingemacht haben. Das fand ich klasse. Und ich muss sagen, das, was du schon sagst, dass wir das 2,5 Jahre zusammen durchgehalten haben und dass wir irgendwie diese Live-Show auf die Beine gestellt haben, mit Hilfe der Mitarbeiter hier im Büro, das sind die positiven Aspekte. Das hat mir groß gefallen.
Ja.
Eine Sache möchte ich noch beantworten. Es gab nämlich die Frage, ob es auch was gibt, was ich bereuen würde. Also ein Thema, wo wir gelästert haben, was ich bereue. Es gab noch eine zweite Frage, aber das ist die erste. Mhm. Und die gibt es tatsächlich. Eine Sache, die mir immer irgendwie, weil das hatten wir ein paar Mal, gerade am Anfang, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, jetzt auch wenn ich so zurückblicke, bei mir ist dann schon auch so ein bisschen die ungesunde Arroganz durchgekickt. Weil du bist ja von uns beiden ja der Besondere, aber ich glaube, ich habe mich in diesem Geläster irgendwie auch ein bisschen verloren, weil es auch ein bisschen erwartet wurde und ich mich dann so auch wohlfühlte ich habe mich ja immer irgendwie wohlgefühlt in der Rolle desjenigen, der aneckt. Und ich glaube, da habe ich mich ein bisschen drin verloren. Und das habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich das nicht gerne mochte. Ich habe neulich erst von einem Deal gehört, wo eine Firma mit mir nicht zusammenarbeiten wollte, weil ich damals Sony hier im Podcast angeschissen habe, wegen God of War, erinnerst du dich?
Ja, klar.
Genau,
ja.
Und da hieß es neulich.
Aber die Firma war nicht Sony?
Das war nicht
Sony. Eine andere Firma sagte, sie wollen nicht mit David arbeiten.
Nee, also nicht direkt, sie wollen nicht mit mir arbeiten. Es hieß, also können wir machen, aber nur, wenn er nicht denselben Scheiß abzieht wie damals bei Sony. Krass. Ja, ja, also das war definitiv in meinem jugendlichen Ungestüm keine coole Aktion, die hätte ich mir vielleicht klemmen müssen. Was ich aber wirklich bereue, ist, dass ich damals Mr. Trashpack regelrecht vorgeführt habe. Da ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was ich gesagt habe, auf jeden Fall war es nicht cool. Ich hatte irgendwie so erzählt und gar nicht gemerkt, dass das, was ich da sage, zutiefst verletzend ist. So, und ich habe oftmals vergessen, dass das Mikrofon an ist. Und habe mich dann in so Dinge reingespult, die wir uns vielleicht so privat sagen würden, weil meine Meinung da eben auch aus einer gewissen Arroganz heraus so gewesen ist. Und der Phil hatte mir damals eine richtig enttäuschte und traurige Nachricht geschrieben. Und da bin ich bis heute, ehrlich gesagt, das bereue ich tatsächlich. Und das ist so ein Ding auch, wo ich gemerkt habe, dass dieser Podcast, also ist nicht der Podcast hat was mit mir gemacht, aber ich bin über die letzten Jahre auch zu einem Menschen geworden, der ich nicht mehr sein wollte. Und ich glaube, der Podcast hilft mir nicht dabei. Wobei ich glaube, jetzt wäre das was anderes. Also mittlerweile bewege ich mich irgendwie auf einen anderen Pfad, aber ich möchte trotzdem irgendwie die Gelegenheit nutzen, irgendwie das irgendwie ja frisch bei einem neuen Projekt vielleicht noch mal zu probieren, ohne Leute zu beleidigen und zu kränken. Und ich glaube, es gab noch eine Sache. Genau, hier eine Frage war noch. Nicht jeder YouTuber kann ein solcher Teufelskerl wie Behind sein, aber was könnten die, über die ihr gern lästert, zum Beispiel Montana Black, deiner Meinung nach aus ihrem Content Positives kreieren? Und das fand ich eine ganz spannende Frage, weil es ja so ein bisschen die Frage aufwirft, was können denn Chaos Freak, Montana Black und Co. alles machen? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist ein Montana Black. Was könnte der machen? Der könnte zum Beispiel ein super Aquarium-YouTuber werden. Weil ich habe einmal ein Video von ihm komplett durchgeguckt und es war sein Video, wo er sein Aquarium vorstellt und die Fische füttert. Und es hatte so eine absurde Faszination, ihm dabei zuzugucken. Wenn er mehr sowas machen würde, weil das finde ich bei dem eigentlich ganz cool, weil ich sah seine Art in diesen Videos, finde ich ja selber ganz, ganz gut. Ich finde nur die Dinge, die er dann sagt, wenn er live streamt und dann eben keine Schnitte setzen kann, die sind halt oft irgendwie schwer daneben. Aber sowas könnte ich mir bei dem vorstellen.
Also ich finde schon, dass ganz viele ja auch super viele positive Impulse auch setzen und hier im Podcast dann oft das landet, was halt irgendwie kacke war. Also auch ein Montana Black macht ja manchmal, oder inzwischen glaube ich auch, ist der relativ anti-Glücksspiel und inzwischen, ne, also er äußert sich dann auch immer sehr klar gegen Rassismus, dann kommen wieder irgendwelche anderen Sachen und auch gegen Sexismus und dann macht aber wieder irgendwie einen Post. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube schon, dass der eigentlich ein sehr netter Mensch ist, der sein Herz am richtigen Fleck hat, aber manchmal so ein bisschen sich halt aus diesem Verantwortungsthema halt rausredet und das finde ich schade. Ich glaube, das ist halt das Einzige. Ich glaube, die meisten, also wirklich 99% von allen Leuten, über die wir je in diesem Podcast gelästert haben, eigentlich Leute, die auch unterhaltsame Sachen machen, die auch zu Recht irgendwie erfolgreich sind.
Die es zum Teil auch nicht besser wissen. Ne?
Aber genau, die halt entweder es nicht besser wissen oder aber sich ihrer Verantwortung halt versuchen zu entziehen, weil das wäre halt anstrengend.
Man muss ja meistens auch sagen, so, wir reden ja in fast allen Fällen hier über Kinder. Manchmal über eine wirkliche.
Manchmal über 30 Kinder. Jahre alte Kinder.
Ja, aber oftmals über Leute, die halt ne, auf YouTube oder mit dem Streamen erwachsen geworden sind. Guck dir die Lochis an, aber auch Apo Red und Co., die haben ja alle angefangen, selbst Marcel Scorpion und diese ganze, auch Montana Black. Ich habe neulich ein Foto gesehen, wo Montana, Revi Inside, ich glaube, der Elotrix und so waren noch drauf. Mhm. Und dass sie
sahen alle aus wie
14. Als hätten sie keine Haare am Sack. Ja. Und ich dachte so, krass, wie früh die alle angefangen haben. Ne? Also, die gehören ja alle zum Teil zur, ich würde sagen, zur zweiten YouTube-Welle. Also die erste Garde sind ja für mich eher so Leute wie iBlali und LeFloid. Und ich glaube, die zweite Welle, zu denen auch ich mich dann und ich dich dann zählen würde, dann kamen auch die anderen dazu. So 2011, 2012. Und ja, dass die zum Teil dann natürlich vielleicht diese Sachen noch nicht gelernt haben. Auch weil sie nie wirklich richtig gearbeitet haben und jetzt einfach reich werden und sich ein Lamborghini davon kaufen können, dass sie im Internet Glücksspiele spielen zum Teil. Muss man vielleicht auch irgendwie verstehen, aber vielleicht auch nicht. Und das haben wir in diesem Podcast irgendwie versucht, immer auf eine auf eine gute Weise von mehreren Seiten zu beleuchten. Und dafür werde ich es vermissen. Ich glaube, dafür werde ich das werde ich vermissen, irgendwie diese Ansichten irgendwie teilen zu können. Aber ich werde bei dir auf jeden Fall weiter reinhören und freue mich darauf, was du noch damit machst.
Ja, ich bin auch gespannt. Shoutout an alle, über die wir je gelästert haben oder nicht. Alle Influencer und alle Podcaster. Auch, wir haben ja auch ganz oft mal so Kosmos mit anderen Podcasts gemacht. Also wenn ihr Bock habt, mitzulästern, Gast zu sein, dann meldet euch bei mir. Und ja, danke dir, David, für 2,5 crazy Jahre.
Ja.
Und danke an euch fürs Zuhören und hoffentlich auch fürs Dranbleiben. Wie gesagt, die Themen und auch ich bleiben euch erhalten und mal gucken, wie wir eine neue, andere spannende Dynamik und irgendwie coole andere Sachen dann in Zukunft aufbauen können. Und das wird auch wieder eine spannende Reise und ich freue mich, wenn ihr dabei seid.
Dann spreche ich jetzt das Outro ein für alle Beteiligten hier, indem ich sage, macht's gut, das war's mit dem Lästerschwestern-Podcast. Robin Blase ist noch im Raum, und zwar der einzige im Raum. Ich allerdings jetzt ab sofort nicht mehr. Ich sag tschüss. Danke an alle, die zugehört haben. Danke an Robin und danke an alle, über die wir gelästert haben und nicht gelästert haben, und alle Gäste. Tschüss, macht's gut, bis bald.